Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Zuerst nun war das Chaos. So beginnt Hesiods Theogonie, die die Entstehung der griechischen Götterwelt erzählt. Ein ganzer Reigen von legitimen und illegitimen Bewohnern kämpft in einer endlosen und unübersichtlichen Ereignisfolge, bis Zeus aus seinem Kopf die Göttin Athene zur Welt bringt. Sie schafft Ordnung und hilft ihm, seine Macht zu sichern. Trotzdem gilt die Kopfgeburt hierzulande eher als Hirngespinst, denn als Ordnungsfaktor. Der Sonderforschungsbereich der Freien Universität Berlin, Episteme in Bewegung, der die Wissensgeschichte der Vormoderne erforscht, hat sich en Detail damit beschäftigt und dazu einen Podcast veröffentlicht. Stefanie Oswald stellt ihn vor.
Ausgangspunkt der Überlegungen ist eine kunstvoll mit schwarzen Figuren bemalte griechische Amphore aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Gefunden wurde sie im früheren Etrurien, heute ungefähr Toskana. Die Etrusker verwendeten griechische Vasen gerne als Grabbeigaben. Jetzt ist sie im Altmuseum zu Berlin zu besichtigen. Wer das etwa 44 cm große Vorratsgefäß mit kurzem Hals und zwei Rundstabhenkeln untersucht, entdeckt darauf reale und mythologische Tierfiguren und Darstellungen der griechischen Götter. Nina Zimmermann-El-Saifi, Kuratorin der griechischen Vasen in der antiken Sammlung, erklärt.
Zeus ist gut zu erkennen an dem Blitzbündel, das er in der Hand hat. Er sitzt jetzt aber äußerst angespannt, sehr aufrecht, hat die Augen weit aufgerissen. Und der Grund ist klar zu sehen. Aus seinem Kopf springt in diesem Moment die Göttin Athena hervor. Und zwar als kleine Miniaturfigur, wie wir die Athena auch kennen, mit langem Gewand, einem Helm mit Helmbusch. Sie erhebt ihren Rundschild und schwingt ihren Speer, als wollte sie gleich zustoßen.
Die Szene bildet einen uralten griechischen Mythos ab.
Dem Mythos nach war dem Zeus geweissagt worden, seine Gattin Metis würde zwei Kinder zur Welt bringen. Das zweite würde ein Sohn sein, der seine Herrschaft beenden und ihn stürzen würde. Um das zu vermeiden, verschlingt Zeus die Metis, als sie gerade mit dem ersten Kind schwanger ist. Das Kind will aber zur Welt kommen und sucht den Ausweg.
Durch eine Kopfgeburt betritt die Göttin Athene den antiken Kosmos. Im heutigen Sprachgebrauch hat der Begriff, der seit Mitte der 1970er Jahre größere Verbreitung findet, einen negativen Beiklang. Kopfgeburt kennzeichnet etwas Erdachtes, dem es an Bezug zur Realität mangelt und das zum Scheitern verurteilt ist. Damit gehört die Kopfgeburt neben dem Hirngespinst und dem Luftschloss zu einer Reihe von negativen Begriffen über das Denken, wie sie so vor allem im Deutschen vorkommen. Die Kopfgeburt der Athene in der griechischen Mythologie ist jedoch positiv konnotiert und spielt eine wichtige Rolle bei der Neuordnung der antiken Götterwelt. Erzählungen dieses Stoffes sind deutlich älter als die Amphore.
Sie existierten bereits viele Jahrhunderte vor dem Entstehen der Vase und wurden in verschiedenen Fassungen weitergegeben. Zu dieser Zeit gab es in Griechenland noch keine Schrift, sodass die Stoffe und Geschichten ausschließlich mündlich überliefert wurden. Eines der ersten schriftlich fixierten Werke ist die Theogonie von Hesiod. Dieses Gedicht, das übersetzt Entstehung der Götter heißt, ist wohl ca. 700 vor Christus entstanden.
Eto imen protista, chaos genetauta repeita.
Die Theogonie ist ein Gedicht über die Entstehung, Entwicklung und Ordnung des Kosmos und der griechischen Götterwelt. Angefangen bei den Anfängen der Welt, endend in der Ordnung der Gegenwart. Und das heißt, Gegenwart in der Zeit, die Herrschaft des Zeus über den Kosmos. Formal ist sie ein Epos, ein episches Gedicht. Das heißt, sie ist in einer metrisch gebundenen Form überliefert, die Form des Hexameters.
Sagt der Gräzist und Philosoph Christian Vogel von der Freien Universität Berlin. In der Theogonie findet er Motive,
wie sie in babylonischen Texten, in hurritisch-hethitischen Texten und Erzählungen, in phönizischen Erzählungen sich finden lassen. Und da sind Elemente drin, die sich bis ins 2. und 3. Jahrtausend zurückverfolgen lassen und die so ähnlich sind, dass die Verbindung auch kein Zufall sein kann.
Auch zur Genesis der Bibel gibt es zahlreiche Bezüge. Das Chaos oder die Leere am Anfang von allem, die Trennung von Licht und Finsternis, das Entstehen von Tag und Nacht.
Aus der Flut gestalten sich dann Himmel und Erde und Land. Und diese Elemente kommen ja auch vor, teilweise in der gleichen Reihenfolge. Aber der entscheidende Unterschied ist, wir haben einen Schöpfergott. Ja, in der Genesis, Gott schuf Himmel und Erde. Und hier ist es so, dass diese drei Elemente in die Welt kommen, weder geschöpft wurden von irgendjemanden, noch schon immer da waren.
Die drei Elemente Hesiods sind erstens das Chaos, die Leere, das Formlose. Zweitens Gaia, die Erde, breitbrüstig, wie es im Text heißt, sicher und niemals wankend. Und als Wirkmacht zwischen beiden drittens Eros, das Liebesbegehren.
Der schönste der unsterblichen Götter, der Gliederlösende, der allen Göttern und Menschen den Sinn in der Brust überwältigt und ihr besonnenes Denken.
Mit Eros kommt jetzt also das Wirkprinzip in die Welt. Wir haben am Anfang die Formlosigkeit, wir haben dann Gaia, die Erde, die Festigkeit hat, und dann haben wir mit Eros das Prinzip, das dafür sorgt, dass die Erdgeschichte überhaupt in Gang kommt, ja, dass die Entwicklung fortlaufen kann.
Ploto teokrante tesaot amphitritete eudorete tetis te galene.
Ästhetisch ansprechend ordnet Hesiod in seinem Text ganze Kataloge von Gottheiten an. Generationen von ihnen folgen aufeinander und liefern sich wüste Kämpfe. Es werden zahlreiche Nachkommen geboren, Berge, Einäugige, Winde, Hundertarmige und die 50 Töchter des Nereos. Die Theogonie charakterisiert aber auch die Regentschaft des Zeus, der alte Götter und Elemente in seine neue Ordnung aufnimmt und so seine Macht festigt.
Zeus sichert seine Herrschaft durch Deals. Er ist bereit, etwas zu geben, weil er weiß, dass er dadurch auch etwas erhält.
Zeus reißt nicht die Macht einfach an sich, sondern er wird darum gebeten. Zeus hat also Gaia, die Erde, das Urprinzip von allem, was den Kosmos ausmacht, auf seiner Seite. Gaia rät dazu, Zeus zum König werden zu lassen. Also er wird gewählt. Er ist kein Gewaltherrscher, ist kein Tyrann, sondern ein König im besten Sinne des Wortes. Jemand, der von denen, über die er regiert, eben auch unterstützt wird.
Christian Vogel liest die Theogonie als Entfaltung und Begründung der Prinzipien politischer Ordnung. Hier werden die Ordnungsprinzipien auf göttlicher Ebene zugrunde gelegt, die es auf menschlicher Ebene zu befolgen gilt, wenn es zu einer stabilen gesellschaftlichen und politischen Ordnung kommen soll. Bleibt die Frage, welche Rolle darin die Göttin Athene spielt, die in der Abbildung auf der Amphore dem Kopf des Zeus entsteigt. Der antike Dichter Homer hat Athene in seinen Epen Ilias und Odyssee in vielen Konfliktszenen, etwa dem Streit zwischen Agamemnon und Achill, dargestellt. Sie alle, so die klassische Philologin und Philosophin Gibok Uhlmann von der Freien Universität Berlin, kennzeichnen Athene als Göttin des klugen Ratens und der Klugheit.
So könnte man also insgesamt daraus schließen, dass Athene für das vernünftige Denken und Handeln steht und auch für das vernünftige Sprechen, also auf beiden Ebenen, sowohl auf der Sprache als auch auf der Ebene des Denkens. Sie steht für das vernünftige Denken und wendet sich den Menschen jeweils individuell so zu, dass sie das, was diese Menschen zu denken und erkennen in der Lage sind, an praktischer Vernunft, an praktischer Klugheit vorschlägt, als Möglichkeit eingibt oder Ähnliches.
Diese auf das Gegenüber abgestimmte Redefähigkeit, diese gezielte Kommunikation ist besonders wichtig, wenn es um die Bildung, Anerkennung und Stabilisierung der zeusischen oder auch jeder anderen Ordnung geht. Damit eine politische oder soziale Struktur wirksam werden kann, braucht es kommunikationsbegabte Wesen, die die Vorzüge dieser Struktur vermitteln und ihre Funktionsweisen für alle verständlich erklären können.
So lassen sich aus der Abbildung auf einer mehr als 2500 Jahre alten Amphore und den Texten Hesiods Erkenntnisse entschlüsseln, von denen sich Parallelen zur heutigen politischen Kultur ziehen lassen. Christian Vogel.
Das ist natürlich der entscheidende Punkt für den Ausblick auf Überlegungen zu anderen politischen Systemen und zu heutigen politischen Systemen, dass verständlich gemacht werden muss, was denn eigentlich das Wesen unserer politischen Ordnung ist und vor allen Dingen, was das Gute daran ist. Wenn man sich das als Maßstab nehmen würde für politische Kommunikation, dann wäre das sicherlich auch nicht verkehrt heutzutage.